als Satirikerin musst du ja auch wehtun und es geht darum, dass du Sachen sagst, die unbeliebte.
Ich muss immer noch weinen, aber ich spreche trotzdem.
Ich habe was zu sagen. Das ist eigentlich der Kern. Für mich ist eigentlich Empathie eine Unterabteilung von Solidarität.
Wenn man die Überzeugung lebt, mitnimmt, dann erreicht man andere und zwar verhältnismäßig mühelos.
Es gibt so viel, was negativ ist.
Wir müssen uns entscheiden, Spaß zu haben.
Lass uns diesen Abend nehmen, um zu feiern.
Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen mit Menschen, der Podcast von Miserior. Prominente sprechen über ihr Engagement für Gerechtigkeit, für Menschen, die Unterstützung brauchen, für eine Welt, die besser sein könnte, als sie gerade ist. Das ist unsere Idee. Und heute ist eine Frau zu Gast, auf die ich mich ehrlich gesagt schon seit Wochen freue. Sie ist Schauspielerin, sie ist Kabarettistin, sie ist Sängerin, sie ist Grimme-Preisträgerin, sie trägt das Bundesverdienstkreuz und womit mit Recht. Und trotzdem ist sie jemand, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich behaupte das einfach, jemand, bei dem man nach ein paar Minuten vergisst, dass man eben eine Liste von Auszeichnungen auch vor sich hat. Maren Kreumann, die wunderbare Maren Kreumann, herzlich willkommen.
Dankeschön, Malte, was für eine schöne, für die Anmoderation hat sich ja schon mal das Kommen gelohnt.
So, guck mal, dann können wir doch jetzt Schluss machen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Bis hierhin ein guter Tag. Ja, toll, toll, dass du da bist. Wir dürfen auch du sagen, das ist auch sehr schön. Das ist, wir sagen immer dieses Podcast-Du. Das hören ja so viele junge
Podcast-Du.
Leute. Und da ist,
ja, diese jungen Leute sagen ja immer. Ich finde ja auch schlimm, wenn so wild in der Gegend rumgesiezt wird. Das ist ja auch nicht schön.
Ja, ich möchte auch beim schwedischen Möbelhaus geduzt werden. Das ist einfach so. Du bist hier in Köln gerade, weil du Premiere hattest für einen Film, den ich mir gestern dann auch noch angucken durfte. Ich finde wirklich, um es gleich vorweg zu sagen, ein so wichtiges Thema und ein toller Film. Es ist eine Doku. Was haben wir gelacht? In diesen Tagen dann auch in den Kinos für alle zu sehen. Wir werden das nachher noch ein bisschen vertiefen, aber vielleicht erstmal so in ein, zwei Sätzen. Du machst das erstmal nicht alleine. Mit wem und worum geht's? Was ist so die Botschaft dieser Dokumentation?
Es geht in diesem Film um den Humor im deutschen Fernsehen in den 90er Jahren. Und es werden da interviewt und kommen zu Wort unter anderem. Na, ich zähle sie alle auf. Hella von Sinnen, Gabi Köster, Esther Schweins, Bettina Böttinger und ich. Und die Regisseurinnen sind Eva Müller und Isabel Schneider, Namen, die man sich merken muss, weil die haben einen ganz, ganz tollen und gleichzeitig grundseriösen und extrem unterhaltsamen Film gemacht über diese Zeit. Wir sind natürlich alle gefragt als, nennen wir es mal so Pionierinnen des Humorwissens in den 90ern.
Des weiblichen Humors,
muss man sagen. Also das wird auch der männliche Humor gezeigt.
Ja,
das ist dann zum Teil auch wirklich erschütternd. Und es gibt auch Stellen, die wirklich zum Weinen sind, aber es kann auch sehr viel gelacht werden. Und ich bin so froh, dass dieses Thema mal in einem größeren journalistischen Kontext behandelt wird, weil es mich natürlich seit Jahren verfolgt. Das Frauenbild im Witz, im Humor ist mein Lebensthema, ist eins meiner Lebensthemen. Also Frauenbild überhaupt, aber gerade Frauen und Humor. Und das wird hier so gut aufgearbeitet und es sind auch gerade die jüngeren Frauen, die kommen mit Tränen in den Augen und sagen, und danke, was ihr damals für uns durchgefochten habt. Das ist ganz rührend, das ist ganz, ganz schön zu erleben.
Ja, und die Männer kommen hoffentlich mit Tränen der Scham aus diesem Film auch.
Ja, aber das möchte ich gerne noch mehr sehen. Es hat sich,
Machen wir gleich. Lass uns gleich noch mal ein bisschen darüber reden. Der Film beginnt mit einem schönen Satz von dir. Die erste lustige Frau in meinem Leben war meine Mutter, sagst du. Was konnte deine Mutter, was das Fernsehen damals nicht leisten konnte, wollte?
Eine Frau zeigen, die selber den Impuls hatte zu parodieren, weil sie eine Person parodiewürdig fand. Also das war eine gewisse Autorschaft meiner Mutter. Die hat ja nicht jemand gesagt, mach mal die oder die nach, sondern sie hat sich geärgert über diese Tante, die eine entfernte Tante, die immer so ein bisschen hochnäsig war und aber dabei nicht besonders schlau. Und das ist ja im Grunde ein klassisches Satire-Thema, diesen Konflikt klarzumachen. Wusste ich damals aber noch nicht, sondern wir haben uns einfach nur schief gelacht, wenn wieder Tante Hanne nachgemacht wurde mit dieser zitterigen Stimme. Also meine Mutter konnte auch stimmlich gut nachmachen. Die konnte einfach gut parodieren. Und das habe ich damals im Fernsehen, also ich habe damals sowieso noch nicht Fernsehen gesehen. Ich meine, es gab noch gar kein Fernsehen, als ich Kind war. Das muss man jetzt auch sagen. Aber auch später im Fernsehen nicht gesehen, oder sehr spät erst gesehen, dass Frauen selber sich überlegt haben, wen sie parodieren.
Und da wurde ein bisschen aber die Saat dann auch gesät.
Vielleicht, also wenn man es vermeidet, wir haben dann einfach alle herzlich gelacht. Das war einfach immer lustig.
Ich möchte dir jemanden vorstellen und euch da draußen, die ihr zuhört, auch unseren zweiten Gast, denn keine Folge ohne jemanden von Miserior. Und ich glaube, diese Frau lacht auch sehr gerne, sehr herzlich. Sie kennt Projekte in Lateinamerika aus eigener Anschauung. Sie hat auch ein Lebensmotto, über das wir noch sprechen müssen unbedingt. Und sie sagt von sich selbst, ich war schon immer eher laut und auffällig. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf Susanne Lemken von Miserior. Hallihallo.
Hallo. Herzlich
Hallo.
Willkommen.
Sehr schön hier zu sein.
Ja. Ihr habt euch schon kennengelernt. Genau. Bei der Premiere dieses Films gestern Abend.
Ja, sind wir uns über den Weg gelaufen. Richtig. Und da war ich sehr erfreut, dass ich schon mal meine Arbeit von morgen gestern gesehen habe.
Ich auch. Was wusstest du vorher? Du wusstest sicher viel. Aber was hattest du für einen Eindruck von Maren Kräumann? Und wie hat sich der vielleicht verändert oder bestätigt in diesem ersten Kennenlernen?
Also ich habe gestern gemerkt bei dem Film, oh mein Gott, was hast du in den 90er Jahren viel Fernsehen geguckt? So, und natürlich kenne ich ganz viel von Maren schon von früher. Ich kenne Nachtschwester Kräumann, ich kenne ganz viele von den Sketchen. Es wird ein großartiger Sketch in dem Film gezeigt. Ich sage nur der Bürosketch und ich konnte mich an diesen Sketch erinnern. Genau, und aber auch die neueren Sachen und zum Teil auch Fernsehserien und so weiter. Und ich hatte jetzt tatsächlich sofort den Eindruck, nein, es bestätigt sich, was ich gedacht habe, dass ich hier eine sehr feinsinnige und intelligente und humorvolle Frau vor mir habe.
Och.
So, hat sich schon nochmal gelohnt.
Ja.
Sich nochmal gelohnt, Maren. Was machst du, Susanne, bei Miserior? So ein Satz, wir kommen nachher noch ein bisschen ausführlicher zu.
Ich bin im Fundraising tätig und ich betreue Gruppen, Schulen, Gemeinden und Einzelpersonen in ihrem Engagement für Miserior. Die machen Spendenaktionen. Genau, und denen erzähle ich von der Realität in unseren Projekten, von unserer Arbeit und gebe ihnen Tipps, wie sie sich engagieren können und wie sie ihre Aktionen erfolgreich gestalten können.
Also du motivierst zum Gutes tun.
Genau. Zum Gutes tun und zum gemeinsamen Gutes tun. Das ist ein wunderbarer Job.
Ist ein sinnvoller
Job. Ich liebe
den.
Genau, ja. Das ist richtig, ja. Und es macht sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, weil ich sowohl im Inland als auch im Ausland viel unterwegs bin, mit den Menschen spreche auf der einen wie der anderen Seite und das äußerst mutmachend und auch angenehm ist, gerade in den heutigen Zeiten.
Ja, was Positives, wo wir alle jammern und genau wissen, wir sind in einem Rollback. Es geht vieles zurück in eine Richtung, die wir nicht wollen und dann ist das eine rundum positive Arbeit. Wie toll.
Und wir brauchen mehr Gerechtigkeit, Mut und Solidarität in diesen Zeiten.
Die Wertschätzung.
Das ist eine schöne Rubrik in diesem Podcast. Wir geben unseren prominenten Gästen immer eine lange, lange Liste von Werten, Dingen, Fragen, ja, was ist für dich wichtig? Wofür möchtest du vielleicht wahrgenommen werden? Was ist auch ein Lebensmotto von dir? Das ist immer eine große Herausforderung, glaube ich, aus dieser Liste drei rauszusuchen. Und
wirklich schwierig.
War es Gerechtigkeit, Mut und Solidarität? Das klingt jetzt nicht nach Poesiealbum, das klingt schon nach Programm. Das sind so drei Kampfbegriffe.
Kannst
auch
bei uns anfangen.
Ja, ich bin ja schon in den 70er Jahren lebendig gewesen. Ich bin ja die ältere Generation und ich schätze das Wort Solidarität. Das ist ja ein bisschen verloren gegangen. Man spricht ja heute mehr von Empathie. Man wendet das mehr psychologisch. Für mich ist eigentlich Empathie eine Unterabteilung von Solidarität. Sich einfühlen können in jemand anders, dem es schlechter geht als man selber, aber man fühlt trotzdem die Verbindung, weil man weiß, man hat einfach Schwein, dass es einem gerade besser geht. So. Und das ist ein Impuls zu helfen oder einen Impuls, etwas zu tun, damit diese anderen Menschen vielleicht das Privileg haben, was ich habe. Oder ich gebe etwas ab von meinem Privileg, um die Situation für alle leichter zu machen.
Hm. So. Das ist wie schön, Empathie als quasi eine Unterform der Solidarität.
Ja, finde ich.
Total.
Ja. Ist der größere Begriff.
Ja. Der Mut, da habe ich dann gedacht, also wer sich ein bisschen mit deiner Vergangenheit beschäftigt, ich glaube 1993, das Coming Out, der Titel im Stern, das hat dich Rollen gekostet, das weißt du heute. Hat sich das damals mutig angefühlt oder einfach nur überfällig?
Überfällig würde ich nicht sagen. Ich war ja die Erste, die es absichtsvoll gemacht hat. Also ich war schon früh dran. Überfällig war es für alle. War es für uns alle, dass sich mal eine Frau außer Hella von Sinn und Cornelia Scheel dazu bekennt oder zugibt oder einfach selbstverständlich lebt, dass sie Frauen liebt. Das war ich habe subjektiv das bei anderen Situationen in meinem Leben das Gefühl, dass es mutiger war. Aber es war schon auch, ich habe was riskiert, sagen wir mal so. Ich fand es aber so wichtig, dass es dann auch wieder nicht so mutig war. Ich dachte, ich bin doch abgesichert, ich bin eine Schauspielerin. Ich kann, wenn ich jetzt keine Rollen mehr kriege, ich habe Literatur studiert, ich könnte auch vielleicht ein bisschen irgendwo was schreiben, ich könnte moderieren, hatte eine kleine Hörfunkkarriere vorher schon gemacht, bevor ich also mit der Bühne weitermachte und dachte, Hörfunk arbeiten könnte ich. Also da war es von Vorteil, dass ich ja so verschiedene Talente oder verschiedene Interessen schon ausgelebt hatte und mich auch ausgebildet hatte. Das war also wie ein Netz. Mhm. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass ich gar keine Rollen mehr kriege. Und es war schon ein Risiko, das stimmt schon. Und ich musste den ganzen Hass, würde man sagen, heute würde man von Hate reden, die ganzen Diffamierungen und den Liebesentzug sozusagen aushalten. Und das war auch, das habe ich dann ausgehalten. Das war aber auch, das war schon ein Thema, dass man eventuell, wenn man sowas macht, damit leben muss, dass ein großer Teil der bisherigen positiv gestimmten Menschen jetzt die Zuneigung entziehen. Und das gerade für uns Mädchen, sage ich mal, wir lernen ja immer nett zu sein, wir wollen geliebt werden, ist es ein Punkt. Und das fand ich aber gut, dass ich das da schon mal gelernt habe, denn als Satirikerin musst du ja auch wehtun und es geht darum, dass du Sachen sagst, die unbeliebt sind, und dann musst du aushalten, dass du nicht geliebt wirst. Insofern habe ich das auch als Übung betrachtet für meine Arbeit als Satirikerin.
Wenn du das hörst, Gerechtigkeit, Mut, Solidarität, du müsstest dir jetzt einen von diesen drei Begriffen aussuchen, Susanne. Was wäre es bei dir?
Ich glaube, dann nehme ich auch Solidarität, weil da schon Gerechtigkeit und Mut drinstecken. Also ich finde, Solidarität ist einfach auch unabhängig davon, wie sympathisch mir jetzt mein Gegenüber ist, was auch immer, sondern ich empfinde einfach, dass hier Unrecht geschieht und ich solidarisiere mich. Und das braucht natürlich, weil ja irgendjemand das Unrecht auch ausübt, dann immer sehr viel Mut.
Gut definiert, finde ich. Kann man.
Was auf der Liste auch draufsteht, ist Humor. Den hast du dir nicht ausgesucht.
Nee, also weil der, ja, ich denke, dass alle das wissen.
So.
Dass ich im Humor-Business tätig bin, sozusagen. Ich bin eine Unterhaltungsfacharbeiterin, ja. Das wissen ja inzwischen alle. Das muss ich nicht nochmal betonen. Deswegen dachte ich, streiche ich das gar nicht an, ist eh klar.
Aber wichtig wahrnehme, ist es mir als Business für dich. Den hat man und den braucht man
auch. Ja, natürlich,
ich
sage jetzt Business flapsig, aber natürlich ist das was, womit man aufwächst. Wie gesagt, das mit der Mutter war wichtig, aber ich lache einfach gerne. Ich bin eine Lachwurzen und dann habe ich eigentlich zum Beruf gemacht, wo ich gerne Publikum bin.
Ja, und wir sind gerne dein Publikum und das seit vielen Jahren, aber haben eben jetzt auch, und damit kommen wir nochmal auf diese Doku, ja lernen müssen, wie schwierig das eben war. Also für Frauen im Fernsehen, für Frauen, die Witze machen wollen auch im Fernsehen. Die Witze haben andere gemacht. Frauen gab es im Fernsehen, aber sie hatten eben andere Rollen.
Ja, sie waren Assistentin, sie waren immer Partnerin von irgendwie, so wie Kuhlenkamp hatte eine Assistentin, die ganzen Showmaster hatten irgendwie eine Assistentin, die meistens nichts sagte. Oder es gab die Partnerinnen, zum Beispiel wie Evelyn Hamann bei L'Oreal, die war ja toll, ich liebte Evelyn Hamann. Das Ding war nur, sie war natürlich eine Person, die spielte, was L'Oreal für sie geschrieben hatte. Sie war ein Geschöpf von L'Oreal, sie war ganz toll, sie war eigenständig als Schauspielerin auch sehr gut, aber der Knaller war sie natürlich in der Paarkombination mit L'Oreal und das war schon von ihm konzipiert, also da spielt die Autorschaft, finde ich, schon eine wichtige Rolle und wir haben, wenn wir Frauen erlebt haben, die lustig waren, eigentlich nur Frauen erlebt, für die geschrieben wurde, Ingrid Steeger, das hat Michael Pfleger, ihr Regisseur, Klimbim hat die erfunden oder Rotraut Schindler ja. War die Partnerin und damalige Ehefrau von Dieter Hallervorden.
Ja, ins Hotel, 100 Mark.
Ja, so.
Das ist einer der Sketche, Entschuldigung, das ist der erste, wo ich denken muss. Ja.
Oder wenn ich zum Beispiel wichtig fand, Beatrice Richter las die Nachrichten bei der das hieß, glaube ich, Tagesshow oder so ähnlich von Rudi Carrell. Und das war, da war ich noch Studentin und habe ich das irgendwie mal mitgekriegt. Die fand ich sehr, sehr komisch. Die war auch sehr lustig. Und dann dachte ich, ah, sowas hätte ich auch gerne gemacht. Aber die gibt's ja nun schon. Also ist das Fernsehen für mich jetzt keine Option mehr. So dachte ich als Studentin mit Mitte 20 oder so.
Aber es waren eben, wenn es dann diese von dir aufgezählten witzigen Frauen, die wir dann in unserer Kindheit kennengelernt haben und gemocht haben, es waren eben, sie haben die Rollen gespielt Männern. Und Männer haben ihnen in die Texte geschrieben.
Ja.
Was war denn so bedrohlich dran, dass Frauen selber Witze machen?
Ich fand es ja natürlich überhaupt nicht bedrohlich, aber die Männer fanden,
Männerwelt.
Ich weiß nicht, ob bedrohlich das war. Sie haben dann sich zurückgezogen auf die Position, das ist nicht witzig. Wenn sie was nicht verstanden, wenn es um Frauen ging und wenn es nicht ihr Thema war, haben sie gesagt, das ist nicht witzig. Weil witzig war nur, was sie definiert haben. Und dass es bedrohlich ist, ist schon eine Psychologisierung der Abwehr von Männern. Das sagen wir heute. Bedrohlich, ja, weil es ihre Macht in Frage gestellt hat, die Welt zu definieren. Wenn eine Frau ansagte, was witzig ist, haben sie in dem Moment ein bisschen Macht abgeben müssen. Und das wollten sie auch nicht. Sie wollten die sein, die zu sagen haben, was komisch ist.
Ja. Es werden ganz viele Szenen gezeigt in diesem Film. Und du hast dir das auch angeguckt. Ich darf sagen, wir sind in etwa eine Generation.
Dann müsst ihr auch sagen, welche.
Ich bin Jahrgang 74
Ich bin 72, also sind wir gar nicht eine Generation.
Okay,
also ich bin steinalt im Vergleich zu ihr.
Rund 20 Jahre, 25 Jahre jünger als
genau,
ich. Okay,
genau.
Muss man ja wissen. Auch Interviewpartnerin muss
wir
man
sehen jünger aus.
Wissen.
Wir sehen
ihr
jünger
seid
aus,
wahnsinnig.
Deswegen konntest
ihr
du das nicht.
Ihr seht wahnsinnig jung aus, genau, um das mal für alle Hörerinnen und Hörer zu sagen.
So, das ist auch ganz wichtig, dass das nochmal betont wird hier. Nein, aber wir sind groß geworden mit vielen dieser Szenen, die wir da sehen. Da sieht man Thomas Gottschalk, wie er Steffi Graf ans Knie fasst. Da sieht man Harald Schmidt, wie eine halbnackte Frau auf seinem Late-Night-Tisch liegt. Und es, weil ich vorhin Tränen der Scham sagte, es ist einem früher nicht aufgefallen, wie unangenehm das doch wirklich ist.
Einspruch mir schon.
Okay.
Also mir ist es damals auch schon aufgefallen.
Ich rede von mir. Es ist Mann. Es ist, genau. Dem Mann ist es nicht aufgefallen.
Das finde ich aber gut, dass du das sagst. Ja. Und sag du mal, weil das wurde gestern auch mehrfach gesagt von uns in der Runde, ja, das war eben so und man hat es nicht in Frage gestellt. Ich finde wie du, dass ich habe es auch in Frage gestellt. Ich fand es total scheiße. Ich fand es unmöglich. Wir waren isoliert und da wurde gesagt, ja, das ist eine... Die ist eben so eine Feministin, die hat, darf man nicht so, die spinnt ein bisschen oder so.
Genau, ja, exakt, dieses Label habe ich hier auch irgendwo angebracht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es wegbekommen kann, weil das schon dafür sorgt, dass präventiv die Augen gerollt werden, wenn es um so ein Thema geht. Ja. Und ich solche Dinge dann einbringe und mir fällt das ganz häufig auf, dass ich bei sehr vielen sehr gehypten und sehr beliebten Künstlern oder auch Formaten sehr kritisch bin. Wenn ich das dann äußere, da kannst du gleich den Feministin-Bias rausrechnen. So.
Ja.
Also das geht ja auch heute so.
Klar.
Da bin ich sehr
einfach sehr sensibel auf dieser Antenne. Das wird sich, glaube ich, nie ändern.
Aber sind wir dann nicht doch alle inzwischen sensibel im Bestfall geworden? Oder ist es eben, haben wir längst noch nicht erreicht, was es
ist? Wir haben noch nicht erreicht, was nötig wäre, aber wir sind natürlich sensibler geworden. Und zwar durch die Frauenbewegung. Durch die Frauen, die tapfer immer wieder dasselbe gesagt haben. Und speziell jetzt vor 10 Jahren ungefähr fing an, rund MeToo, das war schon eine große Erschütterung und zwar in dem Maße, wo wichtige Männer zu Fall gebracht wurden. Harvey Weinstein, der wirklich großartige Filme gemacht hat, dem man künstlerisch nichts vorwerfen kann, aber eben menschlich und im Geschlechterverhältnis sehr viel vorwerfen kann. Und wir hatten Dieter Wedel, es gab hier jetzt die Epstein-Files und hier jetzt Colin Fernandes. Also das häuft sich ja und es gibt speziell in Frankreich mehrere Autorinnen, die ihre Geschichte aufgeschrieben haben, wie sie als minderjährige Schauspielerin von einem Regisseur missbraucht wurden. Das ist in Frankreich noch ein anderes Thema gewesen, aber das beobachte ich alles. Und das sind so verschiedene, man denkt verschiedene Themen, ach, jetzt kommt das schon wieder, ach ja, der hat auch und der Leiter der Münchner Musikhochschule, ach, der musste zurücktreten. Auf einmal ist die Landkarte voll mit Punkten, wo meistens doch ein Mann, ein älterer, mächtiger Mann, Übergriffe gemacht hat. Und das ist nicht mehr zu leugnen. Okay. So, es ist nicht mehr zu leugnen. Abgesehen wird aufgedeckt Missbrauch in der Familie. Abgesehen davon wird das aufgedeckt, dass es viel stärker ist, als man es wahrhaben wollte. Die ganze Thematik Missbrauch ist ein Erwachsenenthema geworden. Und damals hat man uns gesagt, das ist ein Thema einer verrückten, hysterischen Feministin, wenn sie sich um Missbrauch kümmert oder überhaupt das thematisiert. Und wir sind jetzt, das ist eine Folge wirklich von unermüdlichen Frauen, die es immer wieder aufs Tapet gebracht haben und dafür geohrfeigt oder belächelt wurden, dass das jetzt ein Thema ist, mit dem wir alle zu tun haben. Ein Thema von allen Menschen, nicht nur von Frauen. Denn wenn eine Frau geschlagen wird und ein Mann schlägt oder macht andere Dinge, die nicht gut sind, dann ist das genauso sein Thema wie das Thema der Frau. So, also wir haben uns, denke ich, sind dabei, uns anzugewöhnen, dass wir sagen, es ist ein Thema von allen, von der Gesellschaft. Mhm. Und wir in der Gesellschaft müssen uns auch überlegen, wie wir dazu stehen und nicht nur die Frauen.
Was für ein wunderbarer Appell. Wir nehmen es wahr, wir können es nicht mehr leugnen, sagst du.
Ja.
Das, was Maren gerade erzählt hat, das wird, damit kommen wir dann auch zu Miserio, ja auch sicher ganz oft Thema sein in Projekten in den Ländern des globalen Südens. Wir haben gesagt, Lateinamerika ist für dich so ein Bereich, wo du öfter gewesen bist. Wenn du das miteinander vergleichst, wie sich hier, also zumindest ein Wahrnehmen da ist und auch ein Ahnden solcher Handlungen, Wie siehst du das im Vergleich zu Projektländern?
Tatsächlich verhältnismäßig ähnlich, weil es überall die Stimmen der Frauen gibt, die darauf hinweisen, es geschieht hier Unrecht, ja, und nein, wir hören uns das nicht an, wir werden es nicht weglächeln, ja, und wir werden jetzt auch nicht mal Ruhe geben, mal gut sein lassen und schon wieder dieses Thema, ja. Mhm. Denn nur deshalb kommt es überhaupt dazu, dass andere sensibler werden, ja. Zum anderen gibt es natürlich aber auch den Gegendruck, ja, der auch zunimmt oder der auch auf anderen Ebenen stattfindet. Und sehr viele von unseren Partnerorganisationen, die arbeiten ja gezielt damit, Frauen zu unterstützen, Frauen zu fördern und auch Projekte, die das gar nicht primär auf ihre Fahne geschrieben haben, wirken so, weil sich gezeigt hat, was bestätigt hat, was du gerade gesagt hast, da, wo Gerechtigkeit in diesem Feld hergestellt wird, geht es allen besser. Also das ist auch dann umgekehrt die Auswirkung bei einem Frauenprojekt, was ich in Bolivien besucht habe, dass da den allen Menschen in den Vierteln, in denen diese Projektorganisation arbeitet, es besser geht. Nicht nur den Frauen, die sie direkt beraten. Und das ist ja mittlerweile eigentlich eine Binsenweisheit, so ein bisschen der Entwicklungszusammenarbeit. Also da, wo was gegen diesen Bereich der Ungleichheit getan wird, da wirken alle anderen Maßnahmen auch besser, weil eben auch einfach alles sehr stark zusammenhängt.
Das ist gut nochmal zu sagen, weil Diversity-Projekte werden ja auch gekürzt und wegfallen gelassen nach dem Vorbild der Trump-Administration. Manche sind in vorauseilendem Gehorsam hier und lassen das alles wegfallen. Und der Fakt, dass die Tatsache bleibt ja, dass es allen besser geht, wenn alle gleichberechtigt behandelt werden, wenn alle vorkommen in den Entscheidungsprozessen.
Und nochmal zu deiner Frage zurück. Wahrscheinlich zielt die auch vielleicht ein bisschen darauf ab, die Situation von Frauen ist ja in anderen Ländern oft dramatischer, beziehungsweise da wird immer gerne gesagt, ja komm, also wenn man das jetzt mal vergleicht, so schlimm ist es hier nicht.
Genau, das haben wir seit Jahren, Jahrzehnten.
Katha, so war es nicht gemeint.
Nein, das stimmt, aber ich kenne halt dieses Narrativ dann schon sehr lange und ich muss sagen, wir können auch viel von den Partnerorganisationen lernen, ja, im globalen Süden. Zum Beispiel das Thema Care-Arbeit, das Thema unbezahlte Beziehungsarbeit, soziale Funktionen von Frauen, die mal eben so nebenbei erfüllen. Also die Partnerorganisation in Bolivien hat dann auf dieser Department-Ebene ein Gesetz eingebracht zur gleichberechtigten Verteilung zwischen Individuum, Familie und Staat, ja, und da geht es eben genau um so ein Thema, ja, was hier immer noch gerne geblockt wird, ja, so. Und natürlich ist es da so, dass das Thema Gewalt, also physische, wirtschaftliche Gewalt, riesig ist, ja, die Femizidquote war, als ich dann dort war, genauso hoch wie die in Deutschland, aber bei einem Drittel der Bevölkerung circa. Und da muss man sagen, das ist natürlich eine Situation, mit der auch hier die Hilfsorganisationen es zum Glück noch nicht zu tun haben, ja, oder zum Glück nicht zu tun haben. Ich will mit dem noch jetzt nicht an die Hand malen. Aber es ist natürlich eine massive Bedrohung, aber es gibt gute Lösungen dagegen. Und das zeichnet eigentlich alle unsere Projekte aus, dass die Menschen vor Ort sagen, hier, wir haben ein Bewusstsein, wir haben die Ideen, wir haben Leute, die sich stark machen. So, was uns jetzt noch fehlt, ist ein bisschen.
Und es sind wahrscheinlich vor allem Frauen dann auch in den Projektländern, oder? Die also anstoßen.
Was sind die Lösungen? Du hast gesagt, es gibt gute Lösungen dagegen.
Ich fange mal an mit den Frauen. Es gibt tatsächlich sehr viele Frauen, die gerade dann Schlüsselrollen in den Projekten übernehmen. Gar nicht, dass das unbedingt immer geplant ist, ja. Aber weil sie dort sitzen, wo diese Lösungen nämlich entstehen, ja. Da, wo es darum geht, erstmal ein grundsätzliches Überleben zu sichern, wo es darum geht, eine Ernährung zu sichern, wo es darum geht, Ressourcen in einer Familie zu verteilen, aber auch in der Gesellschaft zu verteilen, in einem Dorf zu verteilen und darüber hinaus. Und da ergibt sich das quasi ganz natürlich. Und solche Lösungen, die können manchmal richtig um die Ecke gedacht sein. Ja, das fand ich hochinteressant, weil ich in Bolivien mit einer Frau gesprochen habe, die selbst sich an die Hilfsorganisation gewandt hat, weil sie massive Gewalt erfahren hat in ihrer Ehe und hat dann eigentlich als erstes von dieser Organisation einen zusätzlichen Job bekommen. Ja,
ist es Ines?
Genau,
geht es um Ines
Rodriguez.
Ines, Entschuldigung. Genau. Ines, ich habe die Geschichte vorher schon gehört und musst du erzählen, weil es ist großartig. Also sie hat ein Diktiergerät bekommen auch, ne?
Genau.
Kurz zusammen, ja. Und ist quasi wie eine Radiojournalistin.
Richtig,
sie ist unterwegs gewesen, kann aber nicht lesen und schreiben.
Ach, genau. Also sie ist als Journalistin ausgebildet worden und mit einem kleinen Diktiergerät, richtig classic, mit Kassette losgeschickt, um in ihrem Viertel, was von großer Armut betroffen ist, Menschen zu befragen und dann rauszufinden, was liegt in diesem Viertel hier im Argen, ja, wo kann der Staat kommt der Staat seiner Verantwortung nicht nach? Was braucht ihr? Das können ganz triviale Themen sein wie Pflasterung von Straßen. Das ist aber auch ein Sicherheitssystem, weil sehr viel Einbruch, Diebstahl, Überfälle etc. passieren, was die dann übrigens eine weibliche Gemeindevorsteherin dann installiert hat über eine WhatsApp-Gruppe und eine Signalanlage. So, und das heißt, all diese Interviews und diese Momentaufnahmen von ganz vielen Frauen aus ganz vielen betroffenen Vierteln werden einmal die Woche zusammengeschnitten zu einer Radiosendung. Und zweimal im Jahr entsteht daraus ein Magazin und die Sendung, das Magazin heißt Mi Barrio Observa, also mein Viertel passt auf. Und dadurch geht es halt auch nicht nur den Frauen in erster Linie mal besser, sondern dem ganzen Viertel, da wurde schon viel bewirkt. Und das Tolle ist, Ines Rodriguez hat mal gesagt, früher, wenn ich vor mehr als zwei Leuten sprechen musste, musste ich immer anfangen zu weinen und habe dann abgebrochen. Aber heute, sagt sie, ich muss immer noch weinen, aber ich spreche trotzdem.
Ja, wie toll, toll, was für eine tolle Geschichte.
Und sie hat es halt geschafft, dann sich von ihrem Mann zu trennen, also auch ohne weiteres
Selbstbewusstsein
einwirken durch die Organisation. Und ich habe sie dann ganz zum Schluss gefragt, was möchtest du denn noch für die Zukunft mal erreichen? Was möchtest du denn mit der Partnerorganisation vielleicht auch nochmal zusammen machen? Und dann sagt sie, ja, ich würde gerne am Alphabetisierungskurs teilnehmen, wenn die den wieder anbieten, denn ich bin ja Journalistin und da muss ich schließlich auch lesen und schreiben. Ja, und da muss ich ein bisschen weinen tatsächlich, weil ich selber gelernte Journalistin im gleichen Alter, aber ich habe hier Publizistik studiert und das ist mal ein anderer.
Wobei sie eben auch ohne Lesen schreiben, die perfekte Definition des Journalismus.
Genau. Ne?
Hingehen, zuhören, weitererzählen.
Und was verändern.
Und dann noch was verändern. Ganz anders, ne? Wie dein Thema der Sichtbarkeit.
Groß. Ja. Vor allem, ich finde interessant, dass sie auch sagt, sie hat mit dem Sprechen so Schwierigkeiten. Ich habe mich jahrzehntelang geniert zu sprechen. Ich habe mich im Seminar als Studentin nie gemeldet. Ich habe mich nicht getraut. Und jetzt habe ich den Beruf gewählt, dass ich vorne stehe und erzähle. Ja. Also das hat was miteinander zu tun. Dass ich gemerkt habe, dass ich die Angst hatte, dass ich das nicht kann und dass das mein Vater, der war Professor, der stand immer vorne, ja, der konnte das gut, da dachte ich, ich werde das nie können. Meine Brüder, drei von meinen Brüdern sind Juristen, reden alle so toll. Ich war jahrzehntelang noch bis Mitte 30, bis zu meinem ersten Bühnenprogramm, total eingeschüchtert und verängstigt und dachte, ich werde nie frei sprechen können. Und das ist auch eine Sache von Frauen, also das Recht zu haben, etwas zu sagen, dass man etwas mitzuteilen hat selber. Also da kommen wir wieder zur Autorschaft. Ich kann reden, ich darf reden und ich kann es auch. Und das müssen wir lernen. Das ist also ein tolles Beispiel von der Frau.
Ich habe was zu sagen.
Von der Ines.
Genau.
Ich habe was zu sagen. Ja. Das ist eigentlich der Kern. Mhm. Und sowas hatte zum Beispiel, um auf den Film zurückzukommen, Hella von Sinnen hatte das schon als Kind. Das ist eine Gabe, die hat ein dermaßenes Selbstbewusstsein. Das ist so bewundernswert. Aber ich hatte es zum Beispiel nicht. Und viele müssen es sich erst erwerben.
Ich möchte noch ganz kurz mal den Elefanten im Raum ansprechen. Du bist seit über 30 Jahren eine der wichtigsten Stimmen für die queere Bewegung im Land. Du sitzt hier im Podcast eines katholischen Hilfswerks.
Ja.
Da würden jetzt manche sagen, das ist mutig von beiden Seiten. Wie geht es dir damit bis hierhin?
Naja, ich weiß nicht, also mit dem Katholischen, da habe ich ja auch gezuckt, weil ich ja natürlich weiß, dass Miserio katholisch ist und ich weiß um die schlecht aufgearbeitete Situation von sexuellen Übergriffen, auch von Priestern zu Jungs. Und das finde ich höchst bedrohlich und bedenklich. Und ich konnte mich aber durchringen, herzukommen, weil hier eben gute Projekte unterstützt werden, was in einem gewissen Gegensatz oder Widerspruch zu stehen scheint zu der offiziellen Seite, die das mit den Übergriffen nicht richtig bearbeitet. So, also ich möchte es so sagen, ich möchte die Leute in der katholischen Kirche stützen, die sich darum kümmern und die eine Arbeit machen, die ich heilsam und gut finde und sozial finde. Sagen wir mal so.
Und deswegen wollte ich es ansprechen, weil ich das auch nur bestätigen kann. Wir haben uns nochmal gesagt, wir sind beide Protestanten. Ja, also wir haben hier gar nichts zu suchen. In Wahrheit haben wir doch was hier zu suchen, weil das eben so ein wunderbarer Bereich ist und es so viele tolle Projekte gibt, die wir schon haben kennenlernen dürfen, auch in diesen ganzen Folgen bis hierhin, die alle unglaublich unterstützenswert sind.
Das heißt ja immer so schön, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Ne? Die katholische Kirche besteht ja halt auch nicht nur aus ihren Institutionen, so, sondern auch aus ganz vielen Menschen. Und ja, wir sind auch viel unterwegs mit anderen Partnerorganisationen aus Verbänden hier im Inland. Und ich hatte jetzt das Vergnügen, zum Preacher Slam nominiert zu werden auf dem Katholikentag und war dann als Predigerin bei der KfD im Zelt. Durfte ich dann einen Beitrag lassen, das fand ich total toll. Und also mir ist direkt bei jeder Zusammenarbeit mit diesen Organisationen, mit den Frauen, die da engagiert sind, da denke ich mal, ach, ist das schön, das ist ein feministisches Dorado hier, ja. Weil es auch sehr viele streitbare gerade Frauen sind, die sich auch durchaus kritisch äußern.
Ja.
Aber man wird natürlich auch nichts verändern, wenn man sich nur abwendet und wenn man sagt, okay, ja, nee, ist nicht meins. Und wir erleben das auch. Ich habe viel Kontakt mit Spenderinnen und Spendern auch am Telefon und die dann ganz gezielt sagen, ja, ich bin eigentlich immer sehr davon oder finde es immer schwierig, wie langsam sich vieles entwickelt in der Kirche, aber ich bin froh, dass es jetzt diese Arbeit auch gibt und dass da gerade so ein Schwerpunkt auf Frauen gelegt wird und ich möchte gerne einen Frauenbereich unterstützen.
Sehr gut. Ist es, wie heißen die Kirche 2.0 oder wie heißt
Maria 2.0.
Maria 2.0. Genau, da sind wir beim Thema Mut. Innerhalb der katholischen Kirche, also zu sagen, ich bin gläubig, ich bin aus Überzeugung katholisch und ich will die Situation der Frauen ändern. Das kostet so viel Mut und die Frauen bewundere ich wirklich. Und denen möchte ich irgendwie auch beistehen. Also das finde ich ganz, ganz großartig.
Anderes Beispiel ist auch Out in Church.
Wo ja, sich Out ja in halt Church
auch sehr viele gut. Organisationen auch von uns dann solidarisiert haben, einfach oder angeschlossen dieser Bewegung und gesagt, ja, wir sind auch noch da.
Ja, ja. Es tut sich was, das können wir sagen. Ja. Und daran sind natürlich auch starke Frauen wie Maren Kräumer nicht ganz unschuldig und ihre Arbeit in den vergangenen Jahren. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen. Erstmal, ja.
Mensch, da habe ich auch gedacht, jetzt ist es soweit, ist es jetzt schon gekommen. Bundesverdienstkreuz, ja, aber schön.
Schöner als Lebenswerkpreis, also ist auch schön, aber das ist doch nochmal was anderes. Lebenswerkpreise,
ja, die sehe ich ja immer als Ermutigung für mein wirkliches Alter, was noch kommt.
Ja.
Die sehe ich ja immer, also ich sinke noch nicht ins Grab.
Ist viel zu früh. George Clooney soll jetzt einen Lebenswerkpreis kriegen. Wirklich? Der Lebenswerk kriegt man erst, wenn man man tattrig auf die Bühne geht, wenn man geleitet werden muss.
Ja.
Und da aber an sich, er und du noch lange, lange.
Ich
lange
finde gut, das frühzeitig zu verleihen, damit man noch profitieren kann von diesem Imagegewinn, den man durch die Auszeichnung
hat. Das stimmt natürlich. Das ist mir so ein Bundesverdienstkreuz, das liegt dann irgendwie auf der Ablage zu Hause?
Ja, oder das ist so, und da gibt es ein großes, das ist nämlich selten, aber so ein kleines, elegantes, das kann man so ins Revers, ja, to go.
Ja.
Und dann habe ich neulich bei der Berlinale, habe ich Claudia Roth, die mir das damals verliehen hat, für den Bundespräsidenten getroffen und sagte, wo hast du dein Verdienstkreuz? Sag ich, ja, liegt zu Hause. Ja, bist du, wozu habe ich dir das denn verdient? Und dann habe ich gesagt, hat sie recht, und jetzt mache ich es mir öfter, wenn ich so ein Revers habe, wenn ich so einen Anzug oder so, mache ich das rein und trage das mit einem gewissen Stolz, ist zu viel gesagt, aber ich zeig's dann so. Ich habe sonst nicht viel Schmuck, dann ist das
mein. Du hast das immer dabei dann auch. Also ist es jetzt
nein, ich habe, wie gesagt, es ist an ein Revers gebunden. Ich hatte
Das muss die Jacke mit dem Kreuz sein.
Ja, genau.
Okay, gut. Aber du hast es ja nicht umsonst gekriegt, sondern für dein Engagement, das wirklich ja von dem Kampf für queere Rechte, Frauenrechte bis Klima reicht. Woher nimmst du die Kraft für so viel Engagement auch?
Ich empfinde das gar nicht als Kraft. Es ist ja ein Bedürfnis. Es ist ja ein Antrieb von vornherein bei allem, was ich mache. Also ich könnte sagen, meine Arbeit als Kabarettistin ist eher eine Folge dieses Grundbedürfnisses. Und nicht so, dass ich sage, ich bin Schauspieler und dann mache ich nebenbei noch das, sondern es gibt einen Grund, also es gibt Grundwerte in meinem Leben. Ich bin ja zum Fernsehen gekommen, da war ich schon Ende 30. Also das ist ja uralt im Vergleich. Und da hatte ich schon eine Art politische Haltung. Und dann habe ich die zum Maßstab gemacht für alles, was ich mache. Und das ist dann gar kein Kraftaufwand, sondern es ist dann eigentlich nur logisch. Und es gibt auch einen großen Gewinn. Es ist ein großer Genuss, dass ich was machen kann, was sinnvoll ist. Mhm. Das möchte ich gerne. Und das ist mir ebenso wichtig wie der Beruf an sich.
Ja.
Also deswegen auch beim Coming Out, das war für mich nicht die schlimmste Vorstellung, dass ich jetzt vielleicht keine Hauptrollen mehr in der Serie spiele. Ich wusste, dass dieses Coming Out, was ich da mache, vielleicht gerade für die jungen Lesben, dass die sich trauen, das zu leben, dass es eine viel wichtigere Errungenschaft ist für die Gesamtgesellschaft, als wenn ich vielleicht noch ein paar mittellustige Serienhauptrollen spiele. Ja. Das war mir schon klar. Und das konnte ich denken, weil ich ja schon ein bisschen nachgedacht hatte und schon Ende 30 war, als ich in dieses Medium betreten habe.
Und ja auch eine gewisse Popularität dann hattest, die dann immer größer wurde, die du auch dafür nutzen konntest.
Ja, das war sowieso.
Auch Prominente, wo es andersrum ist. Die sagen, ich mache mal ein bisschen was Soziales, weil das ist für meine Popularität vielleicht nicht schlecht.
Ja, das ist eigentlich der Regelfall.
Ja.
Deswegen die ganzen Charities, was an Weihnachten und so kommt, ist alles gut, wenn Geld gesammelt wird. Ich bin immer dafür. Aber das hat natürlich für mich auch ein bisschen, das ist die andere Art, kann man machen. Aber bei mir ist es eben andersrum. Bei mir ist das, was ich erreichen will, ist zuerst.
Solche Menschen wünscht man sich doch, oder? Gerade wenn Fundraising für dich ja ein großes, großes Thema ist. Also Menschen, die Öffentlichkeit haben, die aber auch es leben und ernst meinen.
Auf jeden Fall. Und das Wichtigste daran ist wirklich die Überzeugung. Also wenn man die Überzeugung lebt, mitnimmt, dann erreicht man andere. Und zwar verhältnismäßig mühelos. Ja, also wenn man selber einfach begeistert, beseelt ist und das auch aufnehmen kann und auch die Antennen dafür hat, was passiert hier, was sind das für Zusammenhänge, ja, dann kommt die Begeisterung, baut sich von selber auf und genauso erreicht man dann halt auch von selbst andere Menschen und das ist einfach, genau, sowas ist ein absoluter Jackpot für uns natürlich dann, ne?
Dann nochmal voller Überzeugung, voller Engagement. Wir haben auch noch den Hebel zum Ende immer. Dieser sprichwörtliche Hebel, wenn man den umlegt, dann ändert sich was. Was wäre, Maren, du hast dir, glaube ich, auch Gedanken gemacht zu dieser Frage, sonst musst du es jetzt machen.
Ja, ich finde das schwierig. Ich finde mit dem Hebel.
Ja, es ist der Weltfrieden. Es ist ein ganz kleines Ding, was schon viel bewirken würde. Das finde ich so spannend daran immer.
Also die Aufmerksamkeit für das, was nicht genannt wird. Also ich muss zum Beispiel ganz oft denken an die Frauen in Afghanistan. Die haben solche Beschneidungen ihrer Rechte. Die dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Das ist ja die Grundlage für jede Emanzipation ist Bildung, es lesen können, wie du erzählt hast von der Frau. So, und das läuft so nebenher und es gibt inzwischen diplomatische Kontakte zwischen der Bundesregierung und der Taliban-Regierung, was passiert da? Man muss doch zum Ausdruck bringen, dass man diese Frauen dort unterstützt. und dass es ernst ist und eben nicht der Nebenwiderspruch. Wir machen die erwachsene Politik unter Männern mit den Taliban und die Frauen, ja, tut uns leid, ist ein bisschen schlecht gelaufen. Da, so geht das ja nicht. Wenn ich sage, dass bestimmte Themen jetzt Erwachsenenthemen geworden sind, dann heißt das auch, dass Thema, wie es den Frauen geht, muss in die Politik eingehen. Und da sind wir gar nicht so weit weg von der feministischen Außenpolitik von Annalena Baerbock. Das waren schon richtige Gedanken, die sie hatte. So, und Hebel umlegen, die Aufmerksamkeit, nicht nur die eigene, nicht nur generieren lassen von dem, was eh auf den Social Media ist und in den Medien, sondern selber mal gucken, was wird gerade totgeschwiegen, was kommt gerade nicht vor. Und diese Frauen dort, das finde ich die... Natürlich auch die Frauen im Iran, natürlich in anderen Ländern, aber das ist die systematischste Beleidigung und Knechtung von Frauen, die mir jetzt gerade einfällt in Afghanistan. Und da, ja, Hebel umlegen, aufmerksam sein, von selber hingucken.
Also das mit dem Hebel klingt für mich ein bisschen nach Wünsch dir was, dann will ich jetzt auch mal ein bisschen dicker auftragen. Also ich lege den Hebel um und morgen wacht kein Mädchen mehr auf und keine Frau und hat Angst vor Gewalt oder... davor mit leerem Bauch und leerer Tasche dazustehen, aus ihrer Wohnung zu fliegen, entführt zu werden, umgebracht zu werden oder in der Schule gedemütigt zu werden, aus irgendwelchen Gründen, die damit zu tun haben, dass es sich um ein Mädchen oder eine Frau handelt.
Richtig, ja. Kann ich voll unterschreiben.
Zack,
Hebel.
Zack, Hebel. Das nehmen wir alle mit. Ich bedanke mich von Herzen für dieses wunderbare Gespräch mit euch beiden.
Ich bedanke mich auch.
Wir haben
auch,
gar nicht über dein Meisentagebuch gesprochen, fällt mir gerade noch auf.
Was,
dein Meisentagebuch. Ist es nicht so, dass du gerne unterwegs bist in der Natur? Und
ja,
wenn du eine Meise hörst, schreibst du es in dein Tagebuch.
Nein. Wenn ich im Winter am 28. Januar die erste Meise singen höre im Grunewald in Berlin, denke ich, der Frühling kommt und es wird alles gut.
Und jetzt haben wir gar nicht über dein Lebensmotto gesprochen, Susanne. Sag's selber.
Jetzt gar nicht so ein Lebensmodus, ist relativ aktuell eigentlich, aber ich sag gerade jetzt, wir müssen uns entscheiden, Spaß zu haben. Damit nerve ich meine Kollegin und mein Umfeld immer, weil ich glaube, dass man genau über diese Schiene eigentlich am meisten bewirken, am meisten Menschen mitnehmen kann, am meisten Hoffnung verbreiten kann. Und genau, es ist eine Entscheidung auch zu sagen, ja, ich sehe den ganzen Horror, ich schenke meine Aufmerksamkeit all dem, was im Argen liegt und was ich verändern will, aber setze ich mir den Rucksack auf, entscheide mich, Spaß zu haben und gehe los. Und dann komme ich auch relativ weit.
Super. Ich sage am Anfang von jeder Show, lasst uns feiern. Es gibt so viel, was negativ ist. Lasst uns diesen Abend nehmen, um zu feiern.
Und so. Das tut ihr jetzt alle da draußen, wenn ihr diesen Podcast ausschaltet. Vielleicht hört ihr auch noch eine der vielen anderen Folgen. Ihr lasst auch bitte einen Daumen hoch, einen Gefällt mir. Ihr abonniert, damit ihr keine Folge verpasst, was man nicht so alles sagt am Ende eines Podcasts. Vor allen Dingen sage ich danke, Susanne. Danke, Maren Kreumann. Große danke, Ehre, große Freude.
Für mich auch. Vielen Dank.
Das war Mitmenschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserio.de.